Willkommen zu einer neuen Folge von Bock auf Business, dem Podcast für mutige Unternehmerinnen und Unternehmer, die ihre Firma, ihre Haltung und vielleicht auch die Welt verändern wollen. Heute habe ich einen Gast, der beides kennt. Die Hochleistungswelt eines internationalen Konzerns und das krasse Gegenteil davon. Jan Bredak ist kein Theoretiker, sondern ein Macher mit beeindruckender Biografie. Vom Kfz-Mechaniker zum Vertriebschef bei Daimler, vom Produktionsverantwortlichen in Russland bis zum Gründer einer der innovativsten Food-Brands Europas. Nach einem Burnout krempelt er sein komplettes Leben um, setzt alles auf eine Karte und gründet 2011 Veganz, Europas erste vegane Supermarktkette. Was als radikaler Schritt beginnt, entwickelt sich zu einem preisgekrönten Unternehmen mit über 120 eigenen Produkten an mehr als 22.000 Verkaufsstellen. Heute ist die Veganz Group AG nicht nur ein Vorbild für nachhaltiges Wirtschaften, sondern auch Beweis dafür, was passieren kann, wenn man nicht nur einen Businessplan, sondern eine echte Vision verfolgt. Jan lebt und arbeitet nach dem Leitsatz Food for a better life, good for you, better for everyone. Er steht für Purpose, für Impact und für echten Unternehmergeist. Ich freue mich riesig, mit ihm über mutige Entscheidungen, über seine persönliche Transformation und über die Frage zu sprechen, wie man mit Lebensmitteln nicht nur Menschen, sondern auch ganze Märkte bewegen kann. Viel Freude mit dieser besonderen Folge von Bock auf Business und herzlich willkommen, lieber Jan Bredak.
Hallo, freue mich hier zu sein.
Jan, Einstiegsfrage bei Bock auf Business. Stell dir mal vor, du bist morgen nicht mehr da. Was erzählt dein Umfeld über dich?
Also ich würde mal sagen, die meisten, nicht alle, man kann es ja nie allen recht machen, werden sich zumindest erinnern an jemanden, der verrückt genug war, einen gut dotierten Job in einem Konzern aufzugeben für eine Idee, von der er keine Ahnung hatte, nämlich sich mit Lebensmitteln zu beschäftigen und das auch noch mit rein pflanzlichen Lebensmitteln, die zu diesem Zeitpunkt, würde ich mal sagen, eher unterrepräsentiert, wenn nicht vorhanden waren. Daraus, also zumindest einer der Köpfe war, Vordenker war, die dieses Business salonfähig gemacht haben.
Sehr spannend. Ich denke mal, die Frage wirst du schon ein paar Mal gehört haben, aber ich würde es mir jetzt auch noch mal gern hier stellen, so als ersten Rahmen. Du hast es gesagt, klassischer Karriereweg, Daimler, gute Stelle und dennoch diese neue Idee. Was hat dich wirklich bewegt? Was war der wirkliche deine Entscheidung, die dich dazu geführt hat, mir ganz auf die Beine zu stellen?
Das war eine sehr egoistische Entscheidung, weil ich war seit 2009 selbst vegan und habe nirgends was zu essen gefunden. Und zu der Zeit habe ich dann auch in Russland gelebt, habe dort gerade ein Werk gebaut und auch den Vertrieb aufgebaut. Und bin durch die vielen Reisen in Russland schnell dahinter gekommen. Also ich war nicht nur in Moskau, sondern ich habe auch wirklich das ganze Land gesehen. Schnell dahinter gekommen, dass in anderen Teilen dieser Welt der Umgang mit Nahrung, Ernährung komplett anders ist, die Wertschätzung auch gegenüber Nahrung. Und das ist vor allen Dingen, das hat jetzt religiöse Hintergründe in Russland durch die orthodoxe Kirche, das ist da, das gibt es in Griechenland auch, ne, durch die Orthodoxen, dass es halt vegane Phasen gibt, wo die alle vegan sind, die gesamte Bevölkerung. Und doktriert quasi, ne, durch die Religion. Und dadurch gab es natürlich in jedem Restaurant, in jedem Supermarkt dann auch die entsprechenden Produkte. Und das hat bei mir ausgelöst, ich möchte einen Ort schaffen, wo jeder, der so lebt wie ich, nämlich sich rein pflanzlich ernährt, aus guten Gründen, auch in so einem Ort bedenkenlos einkaufen kann, ohne dass er Ernährungstechnologie studiert haben muss, weil er die Verpackungsbeilagen immer lesen muss, was da drin ist und was drin sein darf und was nicht. Ja. Und so ist es entstanden. Also tatsächlich den ersten Supermarkt habe ich gebaut in Berlin, weil ich A, keine Ahnung hatte, B, zu viel Geld hatte und genau C, aus diesen Beweggründen gesagt habe, ja, ich baue mir jetzt meinen eigenen Supermarkt. so ist das tatsächlich entstanden, dass das dann mit Eröffnung dieses Supermarkts am 23. Juli 2011 so raketenmäßig abging, konnte ich mir beim besten Willen nicht vorstellen und hat meine Realität komplett verändert und mich auch schnell eingeholt.
Okay, super spannend. Wenn du mal in diesen Keimprozess gehst und bis zu dieser Entscheidung, also viele der Zuhörer sind Unternehmer, die unter Umständen gerade vor Momenten stehen, um wirklich einen Change einzugehen und das vielleicht gar nicht so mutig wie du, also komplett anders, aber andere Wege gehen müssen, vom Produktionsbetrieb zum Dienstleistungsprinzip oder Betrieb. Wie war für dich diese Entscheidung, wie hast du die für dich gefällt, dass du gesagt hast, okay, du gehst da rein, oder bist du vom Typus Mensch einfach so, dass du sagst, ich setze da alles auf eine Karte?
Nee, also ich war schon immer, ich sag mal, risikobereit und hatte schon immer Startups nebenher. Also obwohl ich bei Daimler war, hatte ich schon immer Firmen gegründet. Allerdings habe ich das immer nebenbei gemacht und das war für mich dann immer so ein Stück weit die Fallback-Lösung. Ja? Also wenn alles schief geht, habe ich ja immer noch einen geilen Job, wo ich auch ein gutes Auskommen habe. Bei Beganz war es dann anders, weil die Komplexität der Themen und ich sag mal das Umfeld, ich habe vom Start weg 25 Mitarbeitende gehabt und es gab sehr viele Themen, Beschaffung, weil wir haben ja 50% der Lebensmittel aus den USA importiert. Das ist schon eine Komplexität, wenn du da so einen kleinen Supermarkt hast in Berlin-Prenzlauer Berg. Ich musste immer noch nach Moskau fliegen, weil ich ja da meinen Job hatte. Lager, Abwicklung, dass Regale voll sind, Warenwirtschaftssystem, dass das alles funktioniert. Es war Horror. Es war einfach nur Horror. Und auf der anderen Seite standen halt die extrem große Aufmerksamkeit der Medien, der Kunden, die uns jeden Tag die Bude eingerannt haben. Also am liebsten hätte ich nach dem Tag der Eröffnung gesagt, ich mach mal noch mal zu und denk mal noch mal drüber nach und mach im halben Jahr noch mal auf, wenn ich alles richtig aufgebaut habe. Dazu war aber nicht die Gelegenheit, weil unser Markt hatte tatsächlich 7 Tage die Woche geöffnet, weil wir auch noch eine Gastronomie dabei hatten. Es war eine unheimlich dynamische Zeit mit sehr viel Learnings, aber sehr viel Schmerz auch, weil es hat natürlich gar nichts funktioniert. Nochmal, ich bin da völlig ohne Ahnung in so ein Thema reingestolpert, aus der Motivation heraus, dass ich vegan bin. Und meine ganzen Mitarbeitenden am Anfang waren auch alles Pflanzenfresser. Und das war zwar, ich sag mal, vom Mindsetting war das cool, weil alle den gleichen Spirit hatten, aber das heißt nicht, dass die alle Ahnung hatten, nämlich gar keine. Also hatten alle so viel Ahnung wie ich. Und das ist für so ein Geschäftsmodell, wo man dann jeden Monat ein paar hunderttausend Euro für Löhne zahlen muss und Mieten und so weiter, kann das sehr schnell kritisch werden. Und das wurde es auch. Und deshalb musste ich mich, also wir haben im Juli eröffnet und im November bin ich dann offiziell bei Daimler ausgeschieden, weil ich konnte das parallel gar nicht machen. Das ging gar nicht. Das war nicht möglich. Ja. Also ich musste mich dann entscheiden und dann war es wirklich hopp oder top.
Krass. Sehr krass. Wenn du jetzt heute zurückblickst und hast einen jungen Menschen, der ein Unternehmen gründet vor dir, was gibst du ihm mit, so aus deiner Erfahrung? Was rätst du ihm oder ihr? Was waren so die Dinge, die du dir gewünscht hättest oder gebraucht hättest in der Zeit?
Also ich, weißt du, ich finde diesen jungen, oder muss nicht jung sein, überhaupt diesen Unternehmergeist, der hat ja eins immer gleich oder in sich. Ein Unternehmer, eine Unternehmerin ist immer ein Visionär, ein Vordenker, ja, der sich was erträumt, der sich was erdenkt, wie was sein könnte, was sein sollte. Und in diesen Rahmen baut er dann alles so, dass es so eintritt. Oder, und das unterscheidet dann Unternehmerinnen, Unternehmer von Nicht-Unternehmer, Unternehmerinnen. Es gibt Leute, die hören beim Träumen auf und sagen, da könnte das und das passieren, dann lasse ich es mal lieber. Aber die über diese Schwelle gehen, aus dem Traum Wirklichkeit werden zu lassen, die eint eins, nämlich ein großes Maß an Naivität und Träumerei und teilweise Realitätsverlust. Und das ist auch gut so. Weil wenn das nicht so wäre, würden kaum noch Firmen entstehen. Weil man findet, ich hätte, wenn ich zurückdenke, ich hätte für alles 1000 Gründe gefunden, es nicht zu machen. Ja, hätte ich gefunden. Und ich hätte mich bequem in meinen Konzernsessel fallen lassen und hätte trotzdem weitergelebt. Und Wäre ich glücklich geworden? Nein, weil in mir wäre immer dieses Verlangen, diese Idee gewesen, etwas zu tun und dann das Gefühl, ich habe es nicht getan. Ja? Oder hätte ich es mal getan? Und das Schlimmste, was mir passieren kann, als Typus ist der Ausspruch, hätte ich das mal gemacht. Ja, das ist so im Rückblick, das wäre schlimm. Deshalb mache ich es lieber und dann ärgere ich mich dann drüber, dass vielleicht es nicht so gekommen ist, wie man dachte. Es wird sowieso immer anders, als man denkt. Weil, guck mal, ich habe mir ganz als Supermarktkette gegründet und guck mal, wo wir heute gelandet sind. Das ist eine völlig andere Welt und deshalb, das bringt, also sag mal, die Probleme und die Realitäten, die kommen von ganz alleine. Deshalb erhaltet euch eure Träume, eure Visionen und setzt sie natürlich mit einem gesunden Maß an Menschenverstand auch in die Realität um. Und dann ist zumindest schon mal ein Erfolgsbaustein gelegt.
Wenn du jetzt mal zurückschaust, die 14 Jahre, da gab es selbstverständlich Gegenwind, Skepsis, Rückschläge, gar keine Frage. Aber und natürlich auch diesen Wandel. Jetzt Supermarkt ist ein Dienstleister- und Handelsbetrieb, Veganz ja jetzt ein Hersteller, zumindest so in meiner Definition. Wie bist du in dieser ganzen Zeit mit diesem Wandel und auch mit den Rückschlägen, wie bist du klargekommen? Wie hast du das für dich gemacht? Und vielleicht noch ein kleiner zweiter Teil der Frage, wie hast du deine Mitarbeiter dann auch immer wieder mitgenommen, auch ja mal in eine andere Richtung zu gehen? Weil das ist ja heute unfassbar schwer für viele Unternehmen, die einen neuen Weg gehen, die Mitarbeiter zu motivieren, da mitzugehen.
Total. Und das fällt natürlich, ich sag mal, entwickelten Unternehmen, Konzernen viel schwerer als jetzt so heißspornigen Startups. Da ist so ein Wandel ja quasi eingewebt in die Philosophie oder in das Grundgerüst. Also erstmal, wenn ich vorhin gesagt habe, was ein Gründer, eine Gründerin auszeichnet, ist es also dieses Visionäre. Auf der anderen Seite zeichnet einen erfolgreichen Gründer, Gründerin auch aus, dass man so viel Realität einfließen lässt in seinen Alltag, dass man Zeichen erkennt, die einen vielleicht auch von seiner ursprünglichen Idee abbringen können und nicht, weil man es mal so erdacht hat und weil man ein großes Ego hat, dann dran festhalten, dass den voll an die Wand fahren. Ja, das erlebe ich sehr oft, dass die Menschen dann so fanatisch sind, besessen von ihrer Idee, das muss doch funktionieren. Ja, und alles ausblenden, was dagegen spricht von draußen, im Rahmen des, wenn man es tut, dass man es nicht schafft, die Größe hat, auch mal zurückzutreten und zu sagen, okay, das hat jetzt so nicht funktioniert, aber an der und der Stelle ergeben sich neue Opportunitäten, dann lass es uns vielleicht anders versuchen. Wie nimmt man die Mitarbeitenden mit? Das ist in der Tat für mich immer der schwierigste Part, gerade wenn man mal so Größenordnung erreicht, wie wir es waren mit 400 und wir waren in der Spitze mit Gastronomie 800 Mitarbeitende. Das kannst du ja nur noch transportieren über Führungsebenen, ja. Und diese Gedanken schon deinem engsten Führungskreis zu vermitteln und dass die es dann auch schaffen, weiter zu vermitteln, ist die höchste Form des Leaderships und ist in vielen Fällen aufgrund der Kürze der Zeit, das sind ja sehr enge Taktungen, du hast ja nicht so viel Zeit, weil in der Zeit verbrennst du ja im Zweifel sehr viel Geld und schmälerst deine Existenzchancen, Überlebenschancen. Deshalb sind solche Prozesse leider, und das zeigt auch mein aktuellster Prozess, den ich hinter mir habe, meine vierte Transformation mit der Firma, du verlierst auch viele Leute, ja, die dann den Glauben verlieren, die sagen, das ist nicht mehr meine Firma, weil ich habe mir das ganz anders vorgestellt. Oder, was auch häufiger der Fall ist, was mir begegnet ist, wo dann auch ein Stück weit die Sicherheit wegbricht, das Gerüst, in dem man sich bewegt hat. Ja, wenn sich das plötzlich ändert, transformiert, dann geht für viele, die ein hohes Sicherheitsbewusstsein oder Anspruch haben, geht dann halt was verloren, was sie dann nicht mehr mit sich vereinbaren können. Und dann suchen sie sich was, wo sie wieder sicherer, im sicheren Hafen sind. So, und das ist die höchste Form des Leaderships und auch sehr, sehr schwierig, dort das bis zum letzten Mitarbeitenden zu durchdringen zu lassen. Und ich sage mal, der Hauptpunkt ist, und das ist auch ein Teil eines Aufgabe eines eines Gründers, einer Gründerin, bis die Überzeugung, dass dieser Weg dann der richtige ist und die Begeisterungsfähigkeit, das auch diesen rüberzubringen. Ja, also diese volle Überzeugung. Und wie gesagt, das kann auch konträr sein zu dem, was man vielleicht vor 5 Monaten gesagt hat, weil es halt die Bedürfnisse jetzt anders werden lassen. Das Erklären dieser Situation ist extrem wichtig. Aber wie ich schon gesagt habe, dadurch, dass man dann schon über mehrere Ebenen das kommunizieren muss, verliert man sehr viel Leute, gute Leute. Ich habe in meinen vielen Jahren jetzt sehr vielen Menschen, wo ich es sehr schade fand, ja, dass die sich entschieden haben, das Unternehmen zu verlassen. Aber ich habe auf der anderen Seite auch Leute, die seit Anfang an dabei sind. Also es gibt sowohl als auch.
Wie bist du rangegangen, die Leute zu begeistern, wenn es zum Beispiel jetzt einen Wechsel gab, der notwendig war, weil du darauf reagiert hast? Was war da so deine Vorgehensweise?
Naja, guck mal, als der Wandel, es gibt immer Gewinner und Verlierer, als der Wandel kam vom Retailer zum Großhändler, das war unsere erste Transformation 2014, 2015, wo Edeka bei uns eingestiegen ist, da war plötzlich Geld da, ja, es war plötzlich ein ganz anderes Geschäftsmodell, du brauchtest plötzlich auch ganz andere Skills, ganz andere Leute, ja, und hast die auch, die sind in Scharen gekommen, wir haben, glaube ich, in einem Monat 100 Leute eingestellt. Das war dann nur noch, du kannst schreiben, du kannst lesen, hier unterschreiben. Ist auch nicht cool, aber so, das war dann Highspeed-Akquise. Auf der anderen Seite habe ich dann den Handel, meine Läden, ja, meine Supermärkte abwickeln müssen in einer Planinsolvenz. Das war dann das ganze Gegenteil. Dem musste ich dann erzählen, warum sie keinen Job mehr haben. Und es war, nicht für jeden war dann auch Platz und auch sinnvoll, in der neuen Organisation weiterzuarbeiten. Also das waren wirklich in der Opposite zwei schwierige Anlagen. Aber dadurch, dass das neue Geschäftsmodell mit Großhandel plötzlich in 3.000, 4.000 Läden mit Produkten zu sein, ja, und dieses hochkomplexe Geschäft und einer Supermarktkette, was eher sehr viel Geld gekostet hat, sehr anstrengend war, du hattest täglich zu tun mit Diebstahl, mit Warenverlust, ja, mit alles Mögliche. Sehr viel Stress auch auf der Personalebene. War für mich klar, das ist der Weg, um die ganze Idee weiter zu spreaden und zu bringen. Auf der anderen Seite war mein Herz natürlich emotional auch in den Supermärkten bei den Menschen. Und das war echt eine schwierige Prüfung für mich als Gründer, diesen Zwiespalt aufzulösen und dann mit den Mitarbeitenden das auch so durchzuexerzieren. Das war echt krass. Also den einen musste ich was Schlechtes sagen und es gab viele, viele Leute, hunderte von Leute, die gerne zu uns geströmt sind, weil sie gesehen haben, hier entsteht was, hier will ich mitmachen. Auch völlig neue Profile, Logistiker, Key-Accounter, Qualitätsmanager, das gab es vorher bei uns ja nicht. Ja? Ja. Wir waren ein reines Handelsunternehmen, da gab es Einkäufer und Verkäufer, das war's. Und vielleicht noch IT ein bisschen. Sind wir plötzlich von quasi über Nacht zu einer komplett anderen Firma geworden. Und ich glaube, dieser Zwiespalt, dass ich vielen Menschen neuen Hafen, neue Heimat geben konnte, hat es dann ein bisschen erträglicher gemacht, dass ich das andere quasi abschneiden musste.
Du hast gerade in der Frage vorher über das Thema Führungskräfte gesprochen, auch nochmal, dass das wahnsinnig wichtig ist natürlich, dass deine Führungskräfte das weitertransportieren, was du als Unternehmer ja auch mitgibst. Stell die Frage ganz bewusst, weil viele der Unternehmen, die ich auch betreuen darf oder die ich kennenlernen darf, genau vor dieser großen Herausforderung stehen, dass sie Probleme haben, Führungskräfte zu finden. Und nennen wir es nochmal, diese zu motivieren, diese Ideen umzusetzen. Wie findest du gute Führungskräfte, wie suchst du dir aus, sodass die das auch wirklich machen, dass du dich darauf verlassen kannst, dass die deine Vision in die nächsten, naja, ich will jetzt nicht unbedingt Hierarchien sagen, aber in die nächsten Abteilungen bringen?
Also erstmal, in der Regel sind es nicht meine Visionen. Es ist natürlich ein Grundgedanke da, aber gerade wenn man in einem kulturell gut aufgestellten Führungsgremium ist, ist es eine gemeinschaftliche Entwicklung einer von den Themen. Deshalb haben wir oft zusammengesessen, haben auch mal aus dem Tagesgeschäft am Wochenende genommen und haben diese Dinge gemeinsam entwickelt. Ja, also es war jetzt nicht, jetzt top-down, Bredak erzählt was und jetzt müssen es alle machen. Das gab es ganz selten mal, wenn es Krisensituationen gibt, dann muss man so agieren, ist aber gar nicht meine Welt. Mein Führungsstil ist Mitunternehmertum, das heißt, mal auf Deutsch gesagt, Betroffene zu Beteiligten machen. Das heißt, meine Leute, die gerade, aber das betrifft nicht nur enge Führungskräfte, sondern eher auch die Mitarbeitenden drunter, sollten so konditioniert sein, sollen eigenverantwortlich und selbstbestimmt agieren. Das heißt, im Zweifel braucht es mich gar nicht als Instanz zu sagen, du machst es so oder so oder du machst es richtig oder falsch, sondern diese Entscheidung wird quasi auf die Schultern der Leute selber abgewälzt, was sehr schwierig ist, weil man muss dann, und ich kenne das ja auch noch, wo man, sag mal, vielleicht zu seinem Vorgesetzten sich eine Entscheidung hat absegnen lassen, macht man ja eigentlich nichts weiter, als die Verantwortung abzugeben. Sagen, guck mal, der hat es entschieden, ja? Ja. Und was ich den Leuten abverlange ist, okay, du willst es entscheiden, dann entscheide es, aber übernimm auch die Verantwortung dafür. Weil du weißt doch am besten, warum du es tust oder nicht tust. Und das hat dazu geführt, dass eine Menge Mitarbeitende oder dass sich die Qualität der Mitarbeitenden über die Jahre genau in diese Richtung entwickelt hat und macht es mir sehr viel leichter, so einen Laden zu führen, ja, weil du eben Menschen hast, die selbstbestimmt eigenverantwortlich ihre Entscheidung treffen. Das führt aber auch dazu, dass es Entscheidungen gibt, mit denen ich vielleicht gar nicht einverstanden bin oder wo ich sage, oh, hätte ich jetzt anders gemacht, aber du kannst nur einen Tod sterben, ja. Du musst dann, du kannst dann jetzt nicht das auflösen, indem du sagst, du bist wohl bescheuert, und weil dann zerstörst du dieses Vertrauen, was du dir mühsam aufgebaut hast über Jahre in diesem Führungsstil, zerschlägst du dir innerhalb von wenigen Minuten und hast wieder, im Prinzip stehst du wieder am Anfang und dann stehen sie wieder alle 10 Minuten an deinem Tisch und sagen, darf ich das so machen? Und das ist überhaupt nicht meins, ja. Insofern. Ja. Deine Frage konkret zu beantworten, ich habe Führungskräfte über die Jahre um mich herum aufgebaut oder die haben uns gefunden und auch entwickelt, muss man sagen, die genauso denken und arbeiten.
Ja. Wie gehst du mit solchen Momenten dann um, wenn die Führungskräfte dann konträr zu deiner eigenen Meinung entscheiden? Wie gehst du damit um und wie gehst du dann auch in der Kommunikation mit den Leuten damit um? Teilst du ihnen das mit oder wie lebt ihr das?
Ja, also wenn so Entscheidungen, dann sage ich, ja, ich hätte das so und so gemacht, ich hätte es anders gemacht, aber wenn es dann in die Hose geht, dann ist es in die Hose gegangen. Da ist jetzt auch keine Schadenfreude, sondern dann bin ich eher auch der Coach, der dann sagt, komm, wie kriegt man das hin? Aber wie gesagt, ich habe die Weisheit auch nicht mit Löffeln gefressen. Und mir wächst kein Gras aus der Tasche oder so. Ich bin nicht, also. Und es gibt genügend Beispiele, mindestens genauso viele wie die, die du gerade angesprochen hast, wo die Entscheidungen sich als goldrichtig entpuppt haben, wo ich dann nur sagen kann, Chapeau, Respekt, habe ich so nicht erwartet, ja. Hätte ich anders eingeschätzt.
Ja. Mal zu dir selbst als Unternehmer. Du hast 2011 begonnen, wahrscheinlich auch Ärmel hochkrempeln, deine 25 Leute und jetzt los geht's. Wie konntest du Stück für Stück dann auch diesen, ich nenne dich jetzt einfach mal als mitarbeitenden Unternehmer, als Selbstständigen, dann diesen Wandel bewältigen? Wie konntest du operativ dann Stück für Stück loslassen, weil es ja gar nicht anders geht? Wie hast du das für dich bewältigt und was hast du dazu gebraucht? Hast du dir fremde Hilfe geholt? Also nimm uns einfach mal mit, weil das nämlich auch eine Frage ist, die stellen sich auch unheimlich viele jetzt noch mitarbeitende Unternehmer auch von 100-Mann-Betrieben.
Also erstmal kann ich dir sagen, habe ich dann tatsächlich alles selber. Ich habe Lager, ich habe an der Kasse, ich habe Abrechnungen, ich habe im Bistro, ich habe Sachen vorbereitet, Sachen verkauft. Ich habe alles tatsächlich von früh um 5:30 bis abends 23 Uhr. Du warst der Erste, du warst der Letzte. Mhm. Ich habe das alles gemacht. Parallel musste ich mich aber freischaufeln. Und das vielleicht beantwortet schon Teil deiner Frage, weil als ich diesen einen Markt hatte, wusste ich relativ schnell, dass ich das, so wie das Konzept gestrickt war mit den vielen Produkten aus aller Welt, kannst du mit einem Laden, geht das nicht. Das heißt, ich brauche einen zweiten, dritten, vierten, ich muss eine Kette aufbauen. Und diesen Fokus darauf, diesen Freiraum da zu schaffen, hat mich gezwungen, das operative Geschäft auf Schultern zu verteilen und zu vertrauen, dass die Leute das hinbekommen. Und deshalb habe ich in einer sehr frühen Phase dann also glücklicherweise auch Menschen gefunden, die A, aus dem Fach kommen, B, trotzdem meine Vision teilen oder die Werte teilen eines pflanzlichen Supermarktes oder einem Supermarkt mit nur pflanzlichen Produkten. Das heißt nicht, dass die vegan waren. Das hat sich dann eher auch ausgefasert. Am Anfang waren wir alle Pflanzenfresser und hatten alle keine Ahnung. Und zum Schluss war ich der einzige Pflanzenfresser, hatte aber noch keine Ahnung, aber ich hatte Leute, die hatten Ahnung. Ja. Und ich habe mich dann tatsächlich auf die Dinge konzentrieren können, die hieß Geld akquirieren, Investoren finden, neue Standorte finden, Standorte aufbauen. Und ich bin dann eher derjenige gewesen, der vorne, und das ist ja auch mein Lieblingsthema, ja, der sich das erdacht hat, der sich in den Standort reingedacht hat, der die Verhandlungen geführt hat und der das alles quasi vorbereitet hat. Und dann kam die Truppe hinterher und hat alles aufgebaut. Und das lief dann irgendwann wie am Schnürchen. Ja? Also mein Hauptjob, kann man sagen, über viele Jahre, 80-90% war Geld besorgen, ja, die finanzielle Grundlage schaffen und ich sag mal organisatorisch so halbwegs alles auf die Beine zu stellen. Aber den Rest haben alles meine Mitarbeitenden gemacht. Habe ich gar nichts mit zu tun gehabt. Also ganz ehrlich, deshalb kann ich mir das auch gar nicht so ans Revers heften, ja, wie die Supermärkte dann zum Strahlen erweckt wurden. Das haben alles Leute gemacht, die von dem Virus infiziert waren, aber die auch eigenständig arbeiten konnten und durften, ja. Die bis heute da sind übrigens, ja. Also meine Mitarbeiterin, die das alles gemacht hat, ist bis heute da. Ist zwar schon in Rente, aber arbeitet immer noch bei uns.
Stark. Ganz stark. Was hast du dir gebaut, damit du dem allem vertrauen konntest? Hast du irgendwelche Systeme für dich errichtet? Hast du Dashboards gebaut? Hast du irgendwelche, keine Ahnung, also oder hast du einfach gesagt, hey, das sind die Leute, die machen das, ich vertraue denen, fertig, aus.
Ich weiß, worauf du hinaus willst und da habe ich auch leider sehr schlechte Erfahrungen gemacht. Ich bin kein Controletti, überhaupt nicht. Mhm. Meine härteste Währung ist Loyalität und Loyalität schließt für mich ein, Ehrlichkeit, Transparenz und damit bin ich in 70% der Fälle gut gefahren, indem ich den Leuten vertraut habe und die haben das zurückgezahlt. Ich bin aber auch in 30% der Fälle auf die Schnauze gefallen und zwar massiv, habe sehr viel Geld verloren, Millionen von Euros verloren. Aber es gehört dazu. Also es gehört dazu. Ich könnte mir heute nicht vorstellen, und ich wurde oft auch von externen Beratern angehalten, doch mehr Kontrolle und so weiter auszuüben. Ich bin nicht der Typ dafür. Ja, wir haben Dashboards gehabt und trotzdem wurden wir beschissen. Ja, in unserem Restaurant betrieben, der Geschäftsführer, der ist mit Hunderten von Tausend Euros durchgebrannt. Und ich hatte Dashboards bis zum Erbrechen. Da habe ich zwar irgendwann gesehen, dass da was nicht stimmt, aber ja, verhindern konnte ich es trotzdem nicht. Ich glaube, du kannst aus meiner Antwort herauslesen, wie ich da gestrickt bin. Und das ist ein zweischneidiges Schwert, weil ich verlange von den Leuten Loyalität und dann kriegen sie genau das, dieses Vertrauen und diese freie Hand. Sollte an irgendeiner Stelle ein Zweifel entstehen, bin ich allerdings dann auch sehr radikal und dann kann ich mit so Leuten nicht mehr arbeiten. Ne? Also wenn bestimmte Dinge nicht mehr passen, wenn dieses Grundvertrauen nicht mehr da ist, funktioniert es nicht mehr. So bin ich charakterlich gestrickt und so ist aber mein ganzer Führungsstil, mein ganzes Umfeld aufgebaut. Das basiert auf Vertrauen.
Oh, spannend. Wenn du jetzt mal zurückschaust, nochmal auf diese unternehmerische Zeit, du hast ja wahnsinnig viele auch ganz krasse Entscheidungen gefällt. Vielleicht auch manchmal unvernünftige Entscheidungen, ich weiß es nicht. Was waren so deine schwierigsten Entscheidungen und wie bist du damit umgegangen, die dich nachher auch zum Erfolg ja geführt haben? Was waren so die Momente oder die schwierigsten Themen, wo du gesagt hast, boah, da muss ich jetzt durch und dann, aber danach hat sich nochmal richtig was ergeben? Vielleicht auch so, wie sagt man so schön immer so, fällt mir das Wort nicht ein, Learnings vielleicht sogar gehabt daraus, ja, die dann eben dich geprägt haben, auch für die Zukunft, für zukünftige Entscheidungen.
Es gibt davon sehr viele, aber ich sag mal, ich würde mal eins aus der Neuzeit und eins aus der Vergangenheit, das habe ich schon kurz angerissen. Wenn du als vegane Supermarktkette startest und damit groß, bekannt, berühmt wirst, überall in der Presse, Talkshows hoch und runter gespielt wirst, und dann entscheiden muss, die Dinger zuzumachen, ist das eine sehr schwere Entscheidung, weil es natürlich das Kernstück deiner DNA, deines Wirkens, beinhaltet. Und man von außen konnte man oder hat man es auch schnell als, der ist gescheitert, als Niederlage. Und da sind ja die Deutschen besonders gut drin, jemanden hochzujubeln, wenn er was richtig macht und jemanden abzustrafen, wenn er nur den Ansatz bietet, dass da was schiefgelaufen ist. In der Neuzeit, es war für mich unheimlich schwer. Wir haben ja über viele Jahre eine Marke mit über 400 Produkten aufgebaut, die nicht alle dann gleichzeitig im Regal waren, aber 200 waren schon. Das heißt, unser Credo war viele Jahre immer, alle Kategorien im Handel zu bespielen, also Frühstück, Mittag, Abendbrot, ja, Sweets, Snacks, Tiefkühl, was weiß ich. Überall sollte vegan stehen und in jeder Kategorie sollten wir visibel sein. Also so eine Multi-Brand like Nestle, ja, die das auch über Jahrhunderte geschafft hat, aber natürlich viel tiefere Taschen hat als wir. Wir haben gar nicht so viel Geld gehabt, um das jemals im Ansatz zu bewerkstelligen. Aber das war über viele Jahre unser Geschäftssinn, unser Geschäftszweck. Und dann die Einsicht zu bekommen und die Einsicht zu bekommen, dass das niemals nie zur Profitabilität führen wird. Das war die Einsicht und die Konsequenz. Lass uns mal unser Sortiment drastisch verkleinern. Das hieß, sich von liebgewonnenen Produkten zu verabschieden, die dann aber bei näherer Draufsicht zwar beliebt waren und auch, ich sag mal jetzt geschmacklich, ist immer subjektiver Eindruck, aber etabliert waren am Markt, aber die halt für sich, wenn man jetzt mal eine Vollkostenrechnung gemacht hat, überhaupt keinen Sinn gemacht haben. Und auch vor allen Dingen nach vorne gerichtet keinen Sinn machen werden auch. Und es gibt keine Aussicht auf Besserung und auf Erfolg. Dann die Entscheidung zu treffen, ich mache die alle platt, ich verabschiede mich davon. Und das als börsengelistetes Unternehmen, was dann zur Folge hat, dass der Umsatz sich halbiert jedes Jahr, was für ein börsennotiertes Unternehmen erstmal eine Vollkatastrophe ist. Das war eine sehr, sehr schwere Geburt, obwohl ich ja natürlich schon das neue Geschäftsmodell, nämlich auf wenige Technologien reflektierend, das ausbauend, ja, das nach vorne bringend. Das hat aber noch keinen interessiert. Alle haben erstmal nur gesehen, der zerschlägt gerade alles, ja, der schlägt gerade alles kurz und klein, der vernichtet Börsenwert, der bringt die ganze Firma ins Schwanken. Das war eine schwierige Geburt, sowohl nach innen, weil du musstest ja auch deinen Mitarbeitenden, ja, also ich kann dir sagen, zu dem Zeitpunkt waren wir, glaube ich, noch 200 Mitarbeitende. Jeder hat ja so sein Produkt-Favorite, ja. Jeder hat ja mit irgendeinem Produkt auch eine gewisse Historie gehabt. Und wir haben ja teilweise Produkte über 10 Jahre dann im Sortiment gehabt. Und das hat dann verschiedene Packaging-Designs, verschiedene Geschmacksanpassungen, Größe, Verpackung etc. Das heißt, die Leute sind mit ihren Produkten verwachsen, ja. Die sind richtige. Und dann entscheidet jemand, wir müssen dieses Produkt leider einstellen. Das ist Hardcore. Das ist, als wenn du denen das Herz rausreißt, ja. Und dann kann ich mich noch erinnern, wir saßen ja viele Jahre in Berlin auf dem Dach, schönes Büro. Und dann habe ich, oder nicht ich, sondern wir als Geschäftsleitung die Entscheidung getroffen, wir wandeln uns gerade zu einem produzierenden Unternehmen. Wir sind mehr Technologie als Handel. Also wird unser Büro auch in einer Produktion aufgebaut. Und wir sind dann mit dem Headquarters rausgezogen hier nach Brandenburg, nach Ludwigsfelde, da habe ich die Hälfte der Mitarbeiter verloren.
Oh, krass.
Sind nicht gewesen,
gelesen mitzukommen.
Ja, obwohl der Weg ist nicht. Es ist einfach die Tatsache, du bist nicht mehr in Fancy Berlin, Friedrichshain, Prenzlauer Berg, Kreuzberg, so mittendrin, sondern du bist halt in einem Industriegebiet am Rand von Berlin, irgendwo nirgendwo, ja. Wo zwar noch eine Bahn hinfährt. Das hat schon viele, das haben viele nicht mehr mitgemacht. Ja.
War diese Entscheidung, das Sortiment so einzudämmen, so zu kürzen und sich zu fokussieren, war das eines der wichtigsten Entscheidungen für den Erfolg oder gab es da noch eine weitere?
Nicht für den Erfolg. Also es war genauso wichtig, wie die Filialen zuzumachen. Es war genauso wichtig, wie sich vom Großhandel zu verabschieden und auf Marke zu setzen. Das merkt man aber mal erst im Rückblick, weil guck mal, die Welt hat sich ein Stück weit gedreht. 2015, 14, 16 war Veganz als Marke im Regal, da gab es gar nichts anderes, da gab es nur uns, ja, gab gar keinen Wettbewerb. Und wir haben eher unsere Wettbewerber sogar noch groß gemacht, ja, wie Rügenwalder, Like Meat, Zeta, Simply Bee, wie die alle heißen, die haben wir ja selber mit in die Regale gebracht und gehandelt oder haben sie beraten, haben sie mit auf diese vegane Spur gebracht. 2020, 2021 mit Corona gab es schon den ersten Dämpfer, wobei es uns dann noch wirtschaftlich ganz gut ging. Aber du hast in dieser Zeit gesehen, dass Marken wie Pilze aus dem Boden gesprungen, die ganzen Influencer-Marken, ja, die ganzen, jeder, der gerade seinen Namen fehlerfrei schreiben konnte, hat dann ein Produkt in den Markt gebracht. Und die Händler haben es auch gelistet, weil er halt eine Reichweite hatte, Social Media. Und das war ein Game, wo wir krass, ja, das war schon. Aber jetzt, spätestens mit dem Ukraine-Krieg, interessiert Marke gar keinen mehr. Es geht gar nicht mehr darum, ob du sehr viel Geld ausgibst und eine Marke hast. Ja, guck mal, wir waren Sponsor von RB Leipzig, ja, wir waren auf dem Trikot von Champions League und was weiß ich. Ja. Also wir haben Geld ausgegeben für Dinge, die ich heute nicht mehr tun würde. Mhm. Einfach weil heute Marke in diesem Bereich Food gar keine Relevanz mehr hat. Weil heute geht es darum, wenn du mal schaust, wie sich die Zahlen entwickeln, die Händler, ob das ganz vorneweg Lidl, Aldi, Rewe, Edeka mit ihren Eigenmarken. Es geht darum, Wertschöpfungen unter Kontrolle zu bringen. Und das machen die Händler gerade alle selber. Ja? Also das heißt, sie bringen legen sehr viel Fokus auf ihre eigenen Marken. Und die Schwarzgruppe mit Lidl treibt so weit, dass sie sogar die Industrie ausblenden, indem sie alle selber herstellen. Ja, ich glaube, die haben mittlerweile 23, 24, 25 eigene Produktionsbetriebe, wo sie Backwaren, Eiscreme, Mineralwasser etc. alles selber herstellen. Und da geht der Weg hin. Das heißt, die Relevanz als Marke, den Unterschied zu machen, ja, am Regal die Cents mehr zu verlangen oder eine gewisse Brand Awareness aufzubauen, die Relevanz ist gar nicht mehr da. Und es ist so viel anstrengender und teurer geworden, so als Marke im Regal zu funktionieren. Da hängt so viel dran, dass wir jetzt rückblickend, bin ich sehr froh, dass wir 2020 schon die Entscheidung oder 2019 schon die Entscheidung getroffen haben, eben Kontrolle in die Wertschöpfungsketten zu bringen, um selber zu produzieren, um Technologien zu entwickeln, um Dinge im Gesamten, ja, also vom so Patentierung, Produktionstechnologie, Rezepturen, ja, dass man das alles unter unsere Kontrolle bringt und im Zweifel gar nicht mehr dem Kunden eine Marke als Veganz verkauft, sondern die Technologie anbietet und sagt, hier, wir produzieren das gerne auch unter deiner Marke oder wir bauen dir eine Fabrik, wo immer du willst, ja, mit dieser Technologie, dann kannst du davon auch partizipieren. Und dieser Schritt, jetzt rückblickend, war überlebensnotwendig. Hätten wir diese Entscheidung nicht getroffen, würden wir dieses Spiel, was wir gespielt haben über viele Jahre, als Markenplayer, ja, mit sehr viel Marketing-Invest, mit 50 Außendienstlern, mit was weiß ich, wie viel Millionen Euro Budget für Marketing, das würde heute verpuffen, das würde überhaupt keinen mehr interessieren. Also war es eine richtige Entscheidung. Habe ich das alles vorausgesehen, dass es so kommt? Nein. Aber wir haben gemerkt, dass wir 2019, 20, dass wir auf jeden Fall mehr Kontrolle in der Wertschöpfung brauchen, das heißt selber produzieren, das war schon ein Wunsch und der hat sich jetzt ja verfestigt, indem wir quasi uns fokussieren auf 4, 5 separate Technologien, die wir zukünftig noch begleiten.
Was du gerade ansprichst, ist ja jetzt nicht unbedingt gerade das operative Tagesgeschäft. Das ist ja unglaublich relevant und sind ja ganz viele unternehmerische Entscheidungen dahinter.
Ja.
Eine meiner Lieblingsfragen, ich bin auch super gespannt, wie du sie antwortest. Wie siehst du denn vielleicht bei dir mit der Frage heute die unternehmerische Rolle? Also was sollte aus deiner Sicht, sollten die unternehmerischen Aufgaben sein? Auf was kommt es heute an, in deinem Bereich hast du es gerade erläutert, aber in den jeweiligen Bereichen, um sich da aufzustellen, für die Zukunft aufzustellen und welche Themen sind gerade wichtig, dass die Firma auch zukunftsfähig bleibt?
Also ich habe die Frage vor einem Ansatz vorhin schon beantwortet. Als Unternehmer, als Unternehmerin bist du verdammt dazu und wer soll es sonst machen? Und es gibt halt nicht viele. Es muss jemand geben, der den Weg vordenkt. der eine Idee hat, einen Traum entwickelt, eine Vision entwickelt, wo die Reise hingeht. Weil es nichts plätschert einfach so dahin. Also wenn einfach was so dahin plätschert, ist es eigentlich schon tot.
Ja.
Weil in dem Moment, wo das passiert, hast du schon gegenüber dem Wettbewerb verloren. Ja? Weil dort sitzen dann gegebenenfalls die Visionäre und Denker. Also in erster Linie bist du als Unternehmer, Unternehmerin ein Tagträumer, ja? der träumt. Er träumt sich, wie sich seine Firma, ihre Firma weiterentwickelt.
Ja.
Wo die Reise hingeht. Du musst das, daraus entwickelt dann ein Zielbild, ja. Und dieses Zielbild musst du deinen Mitarbeitenden vermitteln. Du musst sie anzünden, du musst sie begeistern dafür, dass sie auch diesen Weg gehen. Ja, das sind so die zwei wesentlichen Faktoren einer Unternehmerpersönlichkeit. Und dann ist, das war es eigentlich auch schon. Viel mehr, der Rest ist Leadership, ja. Der hat ja nichts mehr mit Unternehmertum zu tun. Der Rest ist Leadership. Den können auch deine Leute machen, als Angestellte, Geschäftsführer, als Abteilungsleiter etc. Aber diesen Punkt, den ich gerade, diese zwei Punkte, die ich gesagt habe, die können nur die Unternehmer, Unternehmerinnen selber tun. Das nimmt ihnen keiner ab. Na klar, gibt es auch sehr visionäre CEOs, ja, Angestellte. Klar, gibt es die auch. Aber ich sehe das als Kernelement des Unternehmertums, dieses Vordenken, das Visionäre, das Innovative. Und daraus entwickeln sich dann Geschäftsstrategien. Wenn du jetzt im Handwerksbereich bist, sieht das natürlich alles ein bisschen abgeschwächter aus, weil dann hast du deine eingetrampelten Pfade. Aber es ist ein gutes Beispiel, weil ich komme ja aus dem Automobilbereich und wenn ich sehe, wo sich das gerade hin entwickelt durch die Elektromobilität, die ganzen Aftersales, also Autowerkstätten, gibt ein großes Sterben. Witzigerweise wirklich, ich habe vor 10 Jahren habe ich mit meinen Ex-Kollegen, habe ich denen schon die Frage gestellt, sag mal, was macht denn ihr eigentlich, wenn der Bedarf an jetzt Ölwechsel und die ganzen Service, weil ich habe damals bei Daimler auch den ganzen Mercedes-Öl und so eingeführt, also ich war in diesem Feld sehr, hatte ich schon ein gewisses Know-how. Was macht ihr denn eigentlich, wenn das alles wegfällt, was machen denn die Werkstätten? Weil mit Autoverkaufen verdienen die heute schon kein Geld mehr und der Aftersales bricht weg. Habt ihr dafür eine Idee? Aber ich habe damals war halt das Geschäft noch durch die Fahrzeuge, die im Markt waren, durch die Population intakt. Da hat aber keiner den Blick nach vorne gehabt, ja, was passiert, wenn? Und das ist genau das, was ich meine. Das ist ein gutes Beispiel, jetzt aus dem klassischen Handwerksbereich, jetzt Autowerkstätten, was passiert, wenn? Und wenn da jemand gewesen wäre, der davor gedacht hätte, ja, und die Weichen gestellt hätte, und das dann würde wir heute nicht dieses massive Sterben an Autowerkstätten sehen. Ja. Oder anders, die werden auch sterben, aber sie würden transformiert vielleicht in eine andere Form der Dienstleistung in diesem Bereich, die es ja dringend braucht. Ich meine, ich fahre jetzt seit vielen Jahren Elektroauto. Ich wünsche mir diese Dienstleistung. Ja.
Ja.
Und ich glaube, das beantwortet deine Frage hoffentlich sehr präzise und sehr gut.
Ja. Vielleicht dazu nochmal aufbauen, noch eine weitere Frage. Du für dich als der Mensch, ich nenne dich jetzt Visionär, das sehe ich, empfinde ich auf jeden Fall so, der Visionär, der nach Zukunft, nach vorne schauen, der wie du gerade beschrieben hast, Mensch, was passiert denn in so den nächsten Jahren? Wie gehst du damit um? Wie holst du dir die Informationen? Machst du vielleicht auch Fortbildungen? Gehst du irgendwo hin und schaust in deiner Branche, was passiert? Wie gehst du damit um, dass du möglichst immer vielleicht ein, zwei Schritte, nicht vor dem Rest, sondern auch für dich selbst oder für die Firma Veganz, da immer gut informiert bist?
Boah, informiert. Also erstmal bin ich bin nicht so sehr auf meinen Sektor fokussiert, Food. Ich gucke schon auch darüber hinaus. Also ich bin sehr gerade nerdig fast, was KI angeht. Ja, ich bin da richtiger, hab alles Mögliche, hab für alle Modelle, die es gibt, mir die teuersten Abos, um es alles selber auszuprobieren. Hab Dutzende YouTube-Channels abonniert, um dort mich zu informieren und verbringe da Podcasts, sehr viel Zeit, weil mich das Thema fasziniert und interessiert und weil ich glaube, dass es bahnbrechend ist für alles, was wir heute in unserem Leben so als normal und selbstverständlich ansehen. Ja, also da wird sich vieles disruptiv verändern. Und jetzt nicht im Schritt von 50 Jahren, sondern in einem Schritt von 3, 4, 5 Jahren. Und das geht rasant schnell. Es werden ganze Berufsgruppen gehen verloren. Und zwar sehr schnell. Und ich bin gerne in der Lage, möchte gerne immer in der Position sein, zu agieren und nicht zu reagieren. Und deshalb kann man das nur, wenn man umfassend sich mit der Thematik beschäftigt, auch wenn es jetzt seinen Sektor selber gar nicht berührt. Aber auch in meinem Sektor gibt es genügend zu entdecken. Und deshalb haben wir ja auch so viele Technologien entwickelt und auch patentiert und zur Serienreife gebracht. Ich denke viel nach über, wie ernährt sich die Menschheit in 10, 15 Jahren, wenn es gar nicht mehr genug Anbaufläche gibt. Was passiert, wenn immer mehr Leute tierische Proteine essen wollen? Was hat das für Auswirkungen auf Anbauflächen, auf Emissionen, auf Umwelt und so weiter? Und daraus entwickle ich Lösungen für mich oder suche nach Lösungen, weil ich bin ja nicht immer derjenige, der das Know-how hat, das selber zu entwickeln, aber ich suche Partner, ich suche Menschen, ich baue mir ein Netzwerk auf, die in diesem Feld auch unterwegs sind. Ja? Also mal ist vielleicht auch noch ein gutes Stichwort. Netzwerken ist für mich elementar. Ich gehe auch mittlerweile wieder gerne zu physischen Veranstaltungen. Oft sind die langweilig, was da vorgetragen wird. Aber ich lebe und erlebe sehr viel aus diesen bilateralen Gesprächen. Man lernt Leute wieder kennen. Man kann was mitnehmen, man kann sein Netzwerk erweitern. LinkedIn ist für mich ein guter Ort, hat mittlerweile aber auch qualitativ extrem gelitten, hat schon so Facebook-Niveau, wo ich gar nicht mehr bin. Instagram bin ich auch nicht mehr. Also die sozialen Medien haben sich für mich schon fast ein Stück weit überholt. Oder ja, ist nicht mehr mein Medium. Das Einzige ist noch LinkedIn ein bisschen, ja, wo ich hier und da noch Kontakte pflege. Ansonsten versuche ich tatsächlich, das wieder in der physischen Welt abzubilden.
Mal ganz kurz und knapp, wie viel deiner Zeit in etwa investierst du in das Thema Neues Lernen, ich nenne es jetzt mal Fortbildung, KI, Informieren und auch Netzwerken, dass ich nur so eine Idee bekomme, so in etwa, oder wir eine Idee bekommen?
Sehr viel, extrem viel. Aber schon eigentlich schon immer. Oft hat es sich zwangsläufig ergeben, aber jetzt so bewusst, gerade mache ich schon 20% meines, habe ich da schon drauf.
Ja, spannend.
Und manchmal sogar 30. Also es ist schon, nimmt einen großen Stellenwert ein.
Also eine große Relevanz und ist auch sehr wichtig. Für dich und für die Firma natürlich auch.
Ja, ich denke vielleicht gar nicht zuerst an die Firma. Ich denke erstmal, es geht auch um mich selber. Ich habe auch ein paar Kinderchen, da erlebe ich ja auch viel, an denen kann ich viel ablesen, die geben mir auch viel. Auch so dieses Verhalten in sozialen Medien, Verhalten in Kontakten, in einem physischen Zusammensein. Also daraus bilde ich mir so meine Meinung, wie sich so überhaupt unser soziales Gefüge entwickelt. Ja,
ja, sehr, sehr spannend. Jan, vielleicht als, vorletzte Frage. Du hast ja wirklich eine ganz, ganz spannende Vita. Und was ist für dich das größte Geheimnis, das dir jeden Tag den Antrieb gibt, hier deine Mission und deine Vision, die ja wirklich grandios ist, in die Welt zu tragen, da auch immer dran zu bleiben? Was treibt dich an? Was motiviert dich selbst?
Schwierig, weil ich bin ja selbst dabei. Also für mich ist es ja gar nichts Besonderes. Ich glaube, ich in mir tief drin ist so eine intrinsische Motivation, kreativ zu sein, was Neues zu entdecken. Ich werde schnell, wenn irgendwas etabliert ist oder so nach 0815 läuft, wird mir langweilig, das macht mir keinen Spaß. Also deshalb dieses, was wir vorhin schon mal kurz angesprochen haben, Kontrollen oder so von bestehenden Sachen, das ist überhaupt nicht meins. Ich brauche die Herausforderung, den Thrill. Ich werde zwar jetzt auch, bin jetzt 53, älter und die Risikobereitschaft nimmt tatsächlich ab. Mhm. Ich bin nicht mehr so risikobereit wie vielleicht noch vor 10 Jahren. Aber ich bin trotzdem neugierig genug und intrinsisch motiviert, kreativ zu sein und was Neues auf die Beine zu stellen. Und um es mal ein bisschen größer zu machen, ich möchte schon einen Fußabdruck hinterlassen. Das war deine Eingangsfrage, ja. um mit einer positiven Nuance, ja, mit einer positiven Konnotierung. Das ist schon mein, also ich will jetzt kein Denkmal, also nicht, dass das jetzt so rüberkommt, aber ich will schon, ich will da schon einen positiven Impact haben.
Mega. Jan, ganz, ganz lieben Dank, dass du zugesagt hast. Ganz lieben Dank für diese gemeinsame Stunde. Mega inspirierend und ich hoffe sehr, der ein oder andere Zuhörer und Unternehmer, der so ein bisschen Sorge hat, mal was Neues zu machen, den Change einzuleiten. Ich glaube, Jan ist da ein riesen, riesen Vorbild. Herzlichen Dank. Hast du noch ein finales Schlusswort für uns? Oder einen Schlusssatz, den du uns mitgeben möchtest? Uns Unternehmern und Selbstständigen, die vielleicht so einen kleinen, liebevollen Gedanken oder
haben möchten. Also was mir immer hilft, es gibt ja als im Unternehmertum oft Situationen, wo man komplett am Ende ist und zweifelt und oder ja, wo sich alles gegen einen verschworen hat. Mir hilft immer in solchen Situationen, mich mit anderen Unternehmer, Unternehmerinnen auszutauschen, weil dann erfährt man, es geht jedem so. Also jeder hat das. Und das alleine, dieses Gefühl, hilft mir dann schon über den nächsten Tag, weil manchmal sind es ja Tage, die dazwischen liegen, zwischen High und Down, ja. Und plötzlich, also ich weiß nicht, das hat sich bei mir so etabliert, ja. Wenn ich dann Geschichten höre, in Podcasts oder auch bilateral von anderen Gründer, Gründerinnen, dass die ähnliche Situation erlebt haben, im anderen Kontext vielleicht, dann hilft mir dann sagen, ah, guck mal, ich ist jetzt nicht, dass sich alles gegen mich verschworen hat, sondern das ist einfach das Leben, das ist die Welt, ja, die so funktioniert und da muss man, und das hilft mir dann durchzuhalten. Vielleicht ist das so als kleines Schlusswort, hilft, taugt das.
Sehr, sehr gut sogar. Kann ich nur gut nachvollziehen. Habe ich damals auch gebraucht. Genau. Vielen, vielen Dank. Wünsche dir alles Gute und ja, vielleicht bis bald mal ein wieder.